Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Wir sind jetzt also staatlich, rechtlich konform mit den Masken. Wir haben Zuschriften bekommen letzte Woche. Wir haben den Abstand ein bisschen unterboten. Das könnte sogar stimmen, oder?
Ich weiss es nicht.
Aber wir sind jetzt ganz korrekt,
oder?
Wir haben
1,50 Meter von Kopf zu Kopf. Da haben wir da einen Meter angelegt, dass man das sieht. Das ist ja so. Wir sind sogar 1,60.
1,60, ja.
Ja, das muss man einfach machen. Sonst muss man die Masken anhaben. Man kann ja auch reden mit den Masken an sich, aber man sieht es sicher nicht. Das ist, aber das ist so in der Ordnung. Das haben wir jetzt immer fest eingehalten. Und ich weiss nicht, ob man vielleicht mal 1,40 Meter haben oder so, das wäre nicht gut.
Eben, das ist das Problem. Man hat die Masken an, man redet miteinander und plötzlich vergisst man es einfach.
Oder? Ja, das ist eine Gefahr, wo man einfach muss wissen, man muss sich auch gewöhnen an das. Also wir zum Beispiel in unserem Unternehmen, bei der Robin West, muss jeder eine Maske haben, die reinkommt. Schon in Gang reinkommt. Und in dem Büro muss man sie auch anhaben. Außer man ist alleine im Büro ohne jemanden. Und jetzt ist die Schwierigkeit, oder? Dann ist jemand im Büro, dann kommt jemand rein. Und jetzt, jetzt muss ich eine Maske anlegen. Das macht man nicht. Ich habe es jetzt immer auch, wenn ich allein im Büro hocke, weil ich sonst vergesse es auch. Da muss man sich halt zwingen. Also von den Massnahmen, die man getroffen hat, gegen den
Virus,
ja. Ich heisst eigentlich das oder,
ja,
oder
das
der
ist,
Virus?
Ich, das heisst, glaube ich, das Virus, ja.
Ja, also ich sage auf jeden Fall, der Virus, Mundart sagt man, glaube ich, der Virus. Also wäre so männlich. Gut, also.
Aber das ist das kleinste Problem.
Die Massnahme ja. Gegen den ist, gegen das ist, dass man schaut, dass man sich nicht ansteckt, wenn es so ansteckend ist. Und dass da, wenn man da gedeckt ist und dann in der Nähe ist, das leuchtet mir ein. Darum, schon Anfang an habe ich das gesagt, ob es das richtig oder falsch ist, machen wir. Und ich habe jetzt auch gesehen, in den Unternehmen von unserer Familie, wo, also Ems und so weiter, wo ganz konsequent von Anfang an sind, da sind also wenig, die angesteckt sind oder gar nicht. Und die angesteckt worden sind, sind von außen eingetragen. Jetzt, die zweite Abstand leuchtet einem auch ein. Also wenn eine Grippe, wenn eine Grippe ist, sagt man, komm mal nicht zu nahe, ich glaube, ich habe eine Grippe, damit man nicht
ja, aber das ist eigentlich viel natürlicher der Umgang.
Natürlich,
ja,
wenn man sagt, ja, man muss aufpassen, dass ich nicht anstecke. Und die zwei Sachen sind von der wichtigsten und dann noch die Hygiene.
Jetzt ist ja gleich die grosse Frage heute, wir zeichnen die Sendung am frühen Morgen auf, am Freitag. Jetzt kommt der Bundesrat ja wieder zusammen. Lockdown oder nicht Lockdown, Teil von der Zeitungen, der Blick zum Beispiel fordert sogar den Lockdown. Was ist eigentlich Ihre Meinung?
Ja, gut. Das ist jetzt etwas Schwieriges, das zu sagen. Ich habe schon eine. Aber wenn man denn das bemängelt und man führt es durch, dann muss man etwas machen, wo jedermann weiss, er ist nicht dafür und jetzt tut er noch so, wie wir es machen müssen. Wir müssen es ja auch machen, wenn es dann angeordnet ist, wenn wir nicht dafür sind.
Also der Lockdown, ja.
Ja,
also die ganzen Regeln, ja.
Ja, das ist aber nichts Besonderes. Also ich habe, wenn ich schaue, was da in der Stadt Zürich für ein Verkehrsregime ist, wo ich gesehen habe, wo es zum Teil 30 gemacht haben, bin ich absolut gegen das, weil ich sage, das ist eine Schikane. Das sieht man. Da müssen wir nicht 30 fahren. Aber ich muss es ja gleich machen.
Also Sie fahren dann nicht 40?
Ich fahre dann 30, ja. Weil es angeordnet ist. Und es gibt ja vieles im Leben, wo angeordnet ist, wo wir nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Es gibt dann mal ein Widerstandsrecht, wenn der Staat so unmöglich anordnet, dass man es nicht mehr vereinbaren kann. Dass man sagt, wenn ich das mache, tue ich Unrecht. Dann muss man den Widerstand machen, aber dann muss man auch die Strafe in Kauf nehmen.
Aber konkret, aber wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt Mitglied wären vom Bundesrat noch, wären Sie jetzt für einen Lockdown oder wären Sie dagegen?
Ja, und dann darauf hören, was der Lockdown ist. Also, ich bin der Meinung, wir dürfen das Leben trotz dem Virus nicht außer Kraft setzen. Dürfen wir nicht, weil zum Leben gehört eben mehr, als nur gerade zu schauen, dass ich ja nie krank werde. Das können wir nicht. Das haben wir auch in anderen Teilen in der Welt. Dürften wir, wenn eine Grippeepidemie nicht mehr arbeiten und so weiter, gibt es dann sterben. Dürfen dann nicht Auto fahren, weil es gibt ja auch nicht Zug fahren, es gibt ja Zugsunglück und so weiter. Also das auf Null gehen, geht nicht. Jetzt wollen wir da auch einen Mittelweg gehen und sagen, also jetzt ordnen wir an, möglichst nicht einander anstecken. Begriff ich. Und dass es für Altersheim andere und schwere Vorschriften braucht als für einen Kindergarten, leuchtet einem ja ein. Erstens sind die Alten, also vor allem die über 80, da gehöre ich auch dazu, geförderter. Aber dann muss ich sagen, dann muss ich schauen, dass ich mich schütze. Nicht, dass die anderen verpflichtet sind, zu schauen, dass sie mich schützen. Und dort konsequent sein. Und jetzt muss man die Ungleichbehandlung in Kauf nehmen. Wir als Alte, da bin ich, müssen in Kauf nehmen, dass wir strenger behandelt werden als die im Kindergarten. Aber ich habe keine Mühe mit dem. Und was gar nicht gut ist, ist die ewige Panikmacherei. Die ganze Woche. Also da sind's, das hat jetzt nichts zu tun dafür, oder gegen den Lockdown ist, sondern so kann man die Krise nicht führen. Wenn jeder im Krisenmanagement drin ist, schnurrt von morgen bis zum Abend, jeder etwas anderes, dass die verschiedene Meinungen haben.
Ist also Chaos-Theorie, reell, oder? Jeder erzählt etwas anderes.
Ja, und dann klappt man, dass die Leute nicht mehr glauben und dann sagt man einem, der es nicht glaubt und findet es irgendwie blöd, dann sagt man, ein Lügner.
Corona-Lügner, ja.
Corona-Lügner und dann wird er noch halb kriminell und wird ausgesperrt und so kann man es nicht machen.
Aber nehmen wir zwei konkrete Beispiele. Soll man Beizen zumachen oder nicht?
Nein, da bin ich nicht dafür. Ja. Ich nicht dafür, aber die Vorschriften, dass halt der Abstand muss sein, wie wir es ja jetzt gehabt haben. Man hat ja mal gesagt, man soll sich da mit einem App schauen, damit man wüsste, wo werden die Leute angesteckt. Sie haben gar nichts.
Das ist, glaube ich, nicht gegangen.
Wir wissen nicht, wie viel sind angesteckt worden in der Wirtschaft, wie viel sind angesteckt worden in der Familie, wie viel die Ei und so weiter.
Also gestern sind irgendeine Zahlen bekannt worden. Ich glaube, die meisten Ansteckungen sind in der Familie.
Ja, behauptet es jetzt wieder. Es ist ja immer etwas anderes, oder? Es behauptet ja jeder etwas anderes. Jetzt ist ja eine grosse internationale Studie erschienen, die gesagt hat, also die meisten von diesen Massnahmen sind wirkungslos. Also da die Schliessungsmassnahmen, die sind in der wirkungslos.
Jetzt hat Ihre Parteikollegin Frau Rickli im Kanton Zürich, Gesundheitsministerin, also die Regierungsrätin, hat gesagt, Skigebiet zu.
Ja, das ist ja so. Ich meine, das ist auch eine Meinung. Ob man die jetzt rauslassen soll oder nicht, ist eine andere Frage.
Das heisst, sie hätte es nicht gemacht?
Ja, wenn es die Regierung selber macht, ist es nicht so schlimm, als wenn das Umfeld alles unterbringt. Ich weiss, woher das kommt. Also der Kanton Zürich hat ja nicht einen Ausspruch, eine grosse Zahl von Skigebieten. Darum muss man ein bisschen aufpassen, wenn der Kanton Zürich so etwas sagt. Aber sehr viele Zürcher, die gehen Skifahren.
Und vor allem nach Graubünden, oder?
Ja, und Graubündner haben jetzt gesagt, hört, die Kantone, für ihre, wenn sie verunfallen, müssen die in diesen Kantonen ins Spital, nicht im Kanton Graubünden. Was ja auf der Hand liegt, wenn einer das Bein bricht im Kanton Graubünden, dann kommt er zuerst in ein Bündner ins Spital. Also im Engadin muss er wahrscheinlich ins Spital, weiß nicht, wo der ist, Samaden, glaube ich.
Samaden ist,
ja. Ja, muss er dort ins Spital. Und jetzt sagen sie, nein, der muss auf Zürich, weil der ist ein Zürcher, ist ein Basler, aber Basel, sonst haben wir Kapazität nicht. Und jetzt sagt der Kanton Zürich, ja, aber wir haben da gefahren, dass wir dann Kapazität nicht mehr haben. Sie sind nur gefahren. Sie haben immer noch Kapazität, aber sie sind gefahren. Aber das geht nicht. Wenn ihr die nicht könnt in den Spitälern pflegen, dem müssen wir halt das Skigebiet schliessen. Also der Ort, wo es Unfälle gibt, der muss auch schauen, dass er dann mit der Verunfalltenschlag kommt. Und sonst müssen wir es halt schliessen. Hat ja etwas für sich. Es ist ja bei all diesen Sachen so. Es hat meistens schon etwas für sich. Ob man es dann macht, ist eine andere Frage. Das entscheidet ja nicht Frau Rickli. Das entscheidet ja dann der Bundesrat oder die anderen Kantone, oder?
Machen wir gleich noch eine Prognose. Vielleicht wissen Sie mehr oder ahnen mehr. Morgen um 8 Uhr sind wir jetzt. Wie wird der Bundesrat entscheiden?
Ich weiss es nicht. Ich weiss
vom Gefühl her?
Ich weiss nicht, warum ich mehr sollte wissen. Was ich weiss, wie alle anderen auch, einige in dem Bundesrat sind sehr geteilt. Jetzt ist ja das nicht etwas Außerordentliches. Weil, wenn, sagen wir mal, die 7 sitzen da, die kommen alle aus Departementen, die sie haben. Herr Berse, der sich jetzt gefällt in der Rolle von dem, der für die Gesundheit der Leute schaut, dem sagt, stellen wir doch das Leben ab, den Schalter drehen, keiner mehr geht voraus, keiner mehr geht die Heim, schauen, dass nicht mehr als Fels sind, alle haben immer Masken an, Wirtschaften schliessen. Dann schaue ich für Gesundheit, kommt noch ein Heiliger rüber. Ich bin der Retter der Gesundheit. Und in dem Bundesrat sitzt ein Herr Parmelin, zuständig auch für die Volkswirtschaft, für die Bildung für die, und so weiter. Dann sagt er, aber du, das heisst, wir stellen die Wirtschaft ab. Das heisst, ja, der ganze Betrieb, der dafür sorgt, dass die Leute einen Lohn haben, dass die Leute von morgen bis zum Abend das Essen haben, mit dem Lohn müssen sie das Essen kaufen, Wohnung und so weiter. Das kannst du nicht machen. Das kannst du jetzt einfach nicht machen. Du kannst jetzt nicht, weil die Sterblichkeit von den über 80-Jährigen so hoch ist, kannst du sagen, jetzt stellen wir das Leben ab. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann sagt er mal, das geht. Die Gesundheit ist höher werden als das. Dann kommt einer einen dummen Schnurri mit der Wermut alle gesehen. Er hat gesagt, nur dass ein paar einen Profit macht. Das sind die ehemalige Arbeiterpartei, wo fängt so weit ist, dass sie meint, die Wirtschaft, die Leute, die gehen arbeiten, sage ich, dass einer ein Profit macht, sondern nicht merkt, dass da dran hängt das Leben, oder?
Und gut, der ist nicht im Bundesrat, oder?
Ja, wir?
Der ist nicht im Bundesrat, der Wermut.
Nein, aber im Parlament,
ja, ja.
Der kommt ja nicht in den Druck her, oder? Der kommt, dann sitzt an dieser Sitzung der Uli Maurer.
Wo wegen dem Portemonnaie ist, ja. Wegen
ja, der sagt ja, Gott, hey, alles Geld geht jetzt raus. Was machen wir denn, wenn wir kein Geld mehr haben? Wie wollen wir denn noch etwas machen im Staat? Schauen wir mal, was wir erbringen im ganzen Sozialbereich. Wenn wir das nicht mehr machen, wo machen wir es nicht mehr? Können wir da mehr? Können wir uns ja nicht mehr schützen? Landwirtschaft?
Ja,
wir,
ja.
Und so weiter. Wir haben das Geld nicht mehr. Oder die Hochschule da, die Haufen Milliarden, die ihr da verbraten, können wir nicht mehr machen. Nein, das geht nicht. Weil natürlich die anderen sagen, ja, wenn der Parmelin sagt, er könnte jetzt nicht abstellen, dann geben wir das Geld raus. Die Löhne, und dann können wir Kredit über oder irgendwie zurückzahlen und weiss ich was. Die Diskussionen müssen folgen im Bundesrat. Die sind absolute Notwendigkeit. Das sind verschiedene Meinungen und verschiedene Interessen von dem Departement, oder? Geht dann weiter? Man weiss nicht jedes Departement aufzählen, oder? Ja. Kommt der Berse und sagt, ja, aber wenn wir dann verschiedene Öle voll haben. Ja, da kommt einer, oder ich hoffe es, wenn es einer sagt, was ist eigentlich da, Frau Wammert? Wir haben doch Militärspitäler. Wir haben doch alles vorbereitet für den Fall einer Krise. Wo ist denn, wo sind denn die? Sind die etwa nicht parat? Oder sind die parat? Und dann sagt sie vielleicht, mal, das können wir schon machen, wir brauchen einen Monat. Sag ich, ja, dann müssen wir vielleicht vorsorglich und so weiter. Und dann am Schluss muss eine Meinungsbildung sein. Ich bin natürlich immer für Abstimmung. Und das ist eben vielleicht häufig im Bundesrat 4-3, oder? der Gassis und sagt, ja, aber die EU hat gesagt, also, es geht ja nicht, dass die Schweizer ein extra Zügli fahrt, oder? Kommt dann auch natürlich, da die Diplomaten, die sagen, das Höchste ist, dass die anderen zufrieden sind. So läuft's ab und so muss es ablaufen. Was aber gar nicht geht, ist, dass man vor der vor der Bundesratssitzung, und das ist also das Departement von Herrn Berset, vom ersten Tag, wo die Sitzung gehen, bereit sein, was er für die nächste Sitzung ja, machen
möchte. Ja, glaube schon Meinung von dieser Woche schon ja, können lesen.
Also durch... zu meiner Zeit hat man das strafrechtlich verfolgt. Das ist eine Verletzung des Amtsgeheimnisses, oder? Jetzt ist da irgendwie ein freier Basar.
Ja.
Das ist nicht so gut. Weil die Meinungsbildung, die muss breit sein. Mhm. Und offen und direkt, aber die kann man nicht machen, die Entscheidungsfindung auf dem Mehrplatz. Aber noch eine gute, transparente Begründung von der Entscheidung, die man getroffen hat. Da gibt Glaubwürdigkeit in der Krise.
Sie haben vom Bundesrat geredet, gehen wir nochmal zurück zu einer Zeit, wo es halt noch ein bisschen besser war in der Schweiz. Ein sehr bekannter, berühmter Bundesrat, Flavio Gotti, ist diese Woche gestorben. Sie haben sich auch immer ein bisschen gerieben an ihm. Er war ja eigentlich der Pro-Europäer gewesen, oder?
Ja. Also menschlich habe ich mich nicht gerieben an ihm und er auch nicht an mich. Ich habe mit ihm einen sehr engen Kontakt gehabt, aber man hat es wirklich nicht gezeigt. Und das hat man gut können, ein bisschen verschwiegen, weil sowieso jeder denkt, ich hätte keinen Kontakt zu ihm, weil ich völlig einer anderen Meinung war als er in Bezug auf Europa. Wobei...
Was heisst, wie hat sich der Kontakt geäussert?
Also, ich bin... Oft bei ihm die Eigens in seiner Wohnung zum Nachtessen.
Also, wo sie noch Nationalrat sind, ja?
Ja, wo ich Nationalrat ja. bin, ja.
Also, in den 92er Jahren, der
EWR-Abstimmung. Ja, in dieser heiklen Situation in den 90er Jahren. Er war schwer durchschaubar gewesen. Er hat mich natürlich nicht eingeladen aus Freundschaft, sondern zum Hören. Aber ich bin auch nicht gegangen aus Freundschaft, ich bin auch gegangen zum Hören. Aber immer menschlich korrekt und dort ist eigentlich klar zum Ausdruck gekommen. Auch wenn er es nie so klar gesagt hat, er war ein absoluter Befürworter vom EU-Beitritt. Er war aber ein Gegner gewesen, innerlich vom Beitritt in den europäischen Wirtschaftsraum.
Das ist schon interessant, oder?
Ja. Er hat wieder schneller in die EU und hat gesagt, wenn man den EWR hat, geht es doch länger, oder? Es hat auch etwas für sich. Aber er, und das hätte er aber nicht dürfen zeigen, weil der Bundesrat ja für den Vertrag ist in der europäischen Wirtschaftsraum.
Gut, aber historisch voran hat er ja noch das berühmte EU-Gesuch gemacht.
Ja, natürlich.
Das ist ja Gotti, Oki, glaube ich.
Also nicht er einfach. Das ist ja mit 4-3, das weiss man ja heute passiert, das Gesuch machen. Das Gesuch einreichen. Und aus jeder Partei hat einer dafür gestimmt, dass man sie reicht und einer dagegen. Also bei der CVP war der Koller gewesen und der Gotti. Und der Gotti war dafür gewesen, weil er ja hat wollen, in die EU. Das ist ja logisch gewesen, dass er dafür stimmt, oder? Also wenn er dagegen gestimmt hat, hat er das aus taktischen Gründen gemacht, zum Verbergen. Und der Koller, das hat man gewusst, der hat nicht wollen in die EU. Der hat auch noch eine Illusion nachträumt, nämlich einen europäischen Wirtschaftsraum machen, wo man praktisch eine Kolonie geworden wäre zur EU. Und bei den Freisinnigen war es gleich gewesen. Da hat man den de la Mura gehabt und der Villiger. Der Villiger war gegen den Besuch und der de la Mura war dafür gewesen. Auch wenn das der Gesinnige betrachtet. Und bei der SP war der Stich. Der war gegen den EWR und gegen den EU-Beitritt. Der war einfach für die Selbstständigkeit in der Schweiz. Der ist uns am nächsten gestanden. Und das haben wir auch nicht dürfen offen zeigen. Der hat dagegen gestimmt und der Herr Robert hat dafür gestimmt. Und dann war noch eine Partei, die hat nur einen Bundesrat gehabt. Das war die SVP mit dem Adolf Ogi. Und bei Adolf Ogi hat man da gewusst, er hat ja sehr dafür plädiert, die Schweiz sollte in die EU. Und dann hat es den 4-3-Entscheid gegeben, dass man der Bundesrat gesagt hat, bevor man abgestimmt hat über den Vertrag EWR, also wir stellen das Gesuch, die Verhandlungen über den Beitritt aufzunehmen. Und damit ist auch klar gewesen, und das hat der Ogi am klarsten gesagt, der Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum ist nichts anderes als die Vorstufe zum Beitritt in die EU. Der Ogi hat es dann ein bisschen volkstümlich gesagt.
Also das Trainingslager.
Und er hat mir immer gesagt, er hätte das nicht sagen sollen. Er hat nichts anderes gesagt, was die anderen auch alle gedacht haben, oder?
Ja, das war ja für sie super gewesen, oder? Das ist ja die Vorlage.
Ja, wir kommen jetzt natürlich wieder in eine Situation. Wir haben den Rahmenvertrag, der hier steht, ist nichts anderes als das. Das ist natürlich noch der grösste Kolonialvertrag, als der EWR war, weil es heute mehr Gebiete sind, oder? Und auch da gibt man ja nicht zu, dass das in die EU führt.
Also das Trainingslager ist es. Jetzt gleich noch mal fragen, wann haben Sie den Gotti das letzte Mal gesehen? Haben Sie noch Kontakt gehabt?
Ja, vor anderthalb Jahren, da war er schon bereits schlecht weg. Es war schon noch eine Einladung, eine Musikfestwoche, wo alle Bundesräte und ihre Gattin jedes Jahr mal eingeladen werden, durch den Stadtrat von Luzern. Da bin ich aufgegangen, weil ich Freude an der klassischen Musik hatte. Und dann hat man dort das Konzert, wo man nicht noch lange reservieren und machen muss. Und auch der Kontakt untereinander hat man ja gern. Es kommen nicht immer alle. Es sind viele, die natürlich auch keine Beziehung haben zu dieser Musik. Kommen nicht. Aber er ist aufgekommen und dort war er auch dabei gewesen. Und da habe ich an seinem Verhalten angemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt mit dem. Und der Herr Koller hat mir dann auch aufgeklärt, dass er schlecht zweig ist. Mhm. Und bin ich befugt, über die Krank- oder Reiz zu reden, aber hat also eine von den bekannten Alterskrankheiten gehabt. Und jetzt ist er gestorben. Das heisst jetzt an Komplikationen, an Corvid. Das ist ja bei diesen Fällen sehr oft. Man sagt, er ist an Corvid gestorben. Dabei ist er vielleicht auch an etwas anderem gestorben. Aber hat das auch noch gehabt. Also wenn einer Grippe hat und Krebs hat und eine schwache Lunge und einen hohen Blutdruck und so weiter. Aber wann ist er dann gestorben? Man sagt normalerweise, ja, ist halt alt gewesen, oder?
Also, Flavio Cotti, bekannter, grosser Bundesrat, Christoph Blocher, besten Dank für die Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu der letzten Sendung oder zweitletzten Sendung von der Jahr, die letzte vor Weihnachten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis dann.